Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil des Rückblickes in die zweite Staffel. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, herzliche Grüße übrigens aus Hongkong und Shanghai. Das Goethe-Institut hat mich und Martin eingeladen, den Deutschen Fotobuchpreis und unser fotografisches Universum in China zu präsentieren. Mehr dazu demnächst hier und in unserem Newsletter. Ja, zum dritten Mal präsentiere ich Ausschnitte aus der zweiten Staffel, die ich eigentlich nicht machen wollte. Aber dann war die Nachfrage so groß, dass ich nicht anders konnte oder besser gesagt wollte. Und ich bin sehr froh, dass es die Episoden gibt. Es ist ein tolles Archiv entstanden mit den unterschiedlichsten Statements zu fotografischen Bildern. Alle Episoden sind übrigens immer noch online zu hören bei Spotify, Apple und so weiter. Und allen Beteiligten danke ich sehr, sehr herzlich fürs Dabeisein. Dankeschön. Ja, machen wir jetzt direkt weiter mit Episode 38 und zwar mit Markus C. Hurig, der unter anderem einen Instagram-Account bespielt, der Mensch und Licht heißt und nur schwarz-weiß ist. Nebenbei oder anders gesagt im echten Leben ist er für Magazine wie der Focus unterwegs als CVD und als Autor. Aber mittlerweile werden auch fleißig seine Fotos gedruckt. Hören wir mal kurz rein in die Episode Nummer 38, die am 16. Februar 2021 online ging.
Ja, durch Instagram bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden, nämlich durch deinen Instagram-Account Mensch und Licht, den du so genannt hast, richtig?
Genau, ich habe den Mensch und Licht genannt. Ich habe den, glaube ich, vor 3 Jahren begonnen, ein bisschen aus so einer Wette heraus oder aus so einer, ja, mit so einem Freund darüber geredet und wie das ist, wie man da zu Followern kommt und na gut, die Geschichten, die man sich da so überlegt und da habe ich gedacht, ach, ich probiere das auch mal aus und habe mir aber von vornherein überlegt, ich glaube, in irgendeiner Weise muss man konsequent sein. Also ich habe mir das so angeschaut und habe gesehen, also da gibt es welche, die machen halt wahnsinnig konsequent Palmen und schöne Strände und andere irgendwie essen und die Dritten ihren Körper. Und ich habe überlegt, also das muss dann, und das liegt mir eh, weil ich Schwarz-Weiß mag, weil ich auch selbst in der Schulzeit, über die wir viel gesprochen haben, Schwarz-Weiß fotografiert und entwickelt habe, habe das mehr oder weniger konsequent Schwarz-Weiß gemacht. Und ja, habe darüber unglaublich nette Menschen kennengelernt, unter anderem dich. Und auch andere und empfinde das als eine echte Bereicherung und frage mich immer, was wohl das nächste Ding sein wird, weil mir meine 48 Jahre auch sagen, die ich jetzt alt bin, das wird nicht von Dauer sein. Es gab schon so viele schöne Dinge, mit denen man sich auch fotografisch die Zeit vertrieben hat. Ich habe mich auch mal bei Flickr umgetan, da wüsste ich gar nicht mehr, ob es das heute überhaupt noch gibt. Also ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil all diese Ideen auch irgendwann auf wundersame Weise platzen und weg sind. Und da bin ich einfach gespannt, weil Bilder nicht weg sein werden und auch meine Faszination für Bilder nicht weggehen wird, so Gott will, bin ich gespannt, wie das nächste Instagram aussieht.
Ja, geht mir genauso, sehr schön. Jetzt nochmal nachgefragt, dein Instagram-Account ist wirklich komplett schwarz-weiß konsequent durchgezogen. Ist das eine Faszination oder ein Statement?
Also es ist für mich mehr als ein Statement. Es ist wirklich der Rückgriff auf meinen eigenen Anfang. Das will ich, meine ich, gar nicht überhöhen, sondern ich habe einfach die ersten Bilder schwarz-weiß gemacht und ich fand es immer schon eine schöne Ausdrucksmöglichkeit. Ich sehe auch, möchte ich behaupten, schwarz-weiß. Also ich sehe farbige Situationen und sage, das wäre ein tolles Schwarz-Weiß-Bild. Und das ist dann sehr häufig auch so. Und ich mag es einfach. Es hat was Zeitloses. Es hat durch das Nichtfarbige etwas Dokumentarisches. Ich meine es nicht so puristisch wie andere. Ich mag es einfach.
Ja, und in Episode 39 am 24. Februar 2021 hatte ich Boris Becker zu Gast, der als Becherschüler natürlich darüber nachdenkt, wie die Bilder heute vom Kunstmarkt gesehen werden und wie sie funktionieren. Hören wir mal rein.
Ja, wie kann man denn dann Fotografie neu denken? Spielt das eine Rolle? Welcher Moment ist das für dich? Gibt es da solche Momente? Und wie siehst du diese Begrifflichkeit?
Ja, das Fotografie neu denken setzt sich ja bei mir immer ein, wenn wie ich es gerade geschildert habe, eine Sache beendet ist oder wo ich das merke, da kommt nicht mehr viel nach, das Thema ist erledigt, dann muss ich ja neu denken. Aber ich kann es mir ja nicht ausmalen oder so. Es muss, ich habe das Gefühl, dass was dann neu kommt, das muss auf mich zukommen. Und ich muss dann die Zeit und die Möglichkeit haben, das umzusetzen und zu realisieren. Das ist dann für mich persönlich das Fotografie-Neudenken. Ich weiß, dass du vielleicht was anderes damit verbindest, dass man sagt, also jetzt, ich denke Fotografie neu angesichts der, was ich, des Internets, Webs, Handy, iPhone, Fotos oder so. Das mag alles sein. Das wird für mich alles erst interessant, wenn ich das künstlerisch behandeln kann. Vorher interessiert mich das so als gesellschaftliches Phänomen, aber eigentlich mich als Künstler interessiert das erst, wenn es sich in der künstlerischen Arbeit äußert, dann kann ich das irgendwie benutzen oder auch nicht. Ne?
Wunderbar, das ist ein sehr schönes Stichwort geliefert, nämlich sozusagen die gesellschaftliche Bedeutung. Wie ist es denn damit, mit diesen leeren Bildhülsen im Moment, die wir aller Orten sehen und die auch immer gerne mit der Bilderflut sozusagen in Zusammenhang gebracht werden?
Ja, aber das finde ich nicht so tragisch. Also ich denke, dass so jede Gesellschaft hat eigentlich zu viel Bilder gehabt. Also das ist halt so, jedes Jahrzehnt hat zu viele Bilder gehabt. Und das fängt ja bei der Steinzeit mit der Höhlenmalerei an. Da gab es überhaupt keine Bilder und dann hat man die Wände voll gekritzelt und das war eigentlich auch schon eine Überforderung, dass sie auf einmal alles voll hatten mit Höhlenmalerei. Und das ging dann weiter bis über die Barockkirchen, wo alles auf einmal vollgemalt war, wo die dachten, oh Gott, was ist das für eine Bilderflut? Mit dem Einsetzen der Fotografie, mit dem Einsetzen der Lithografie. Auf einmal gab es so viel, durch die Drucklegung, so viele Bilder, die Leute waren überfordert. Im Film, da sind die Leute zuerst reihenweise rausgelaufen, weil sie es nicht aushalten konnten, wenn eine Eisenbahn auf sie zukam. Und gleichzeitig haben die Menschen es aber auch immer geschafft, mit dieser Bilderflut umzugehen. Also man hatte immer ein neues Medienverständnis. Das betrifft ja zum Beispiel auch Bilder oder Informationen über Wochenschauen. In der Nazi-Zeit, da waren die Leute völlig überfordert und heute lacht man darüber, wie die sich da haben einlullen lassen vielleicht. Aber das war damals neu, dass man eben Wochenschauen hatte oder das Kino als Massenmedium oder wie das Fernsehen nach dem Krieg sich durchgesetzt hat. Da hat man auch gesagt, diese Bilderflut des Fernsehens. Jetzt kann jeder 200 Programme gucken, ne, über Satellit und was ich was. Nur da regt sich keiner drüber auf. Und jetzt kommt noch das Internet hinzu und alle sind überfordert. Aber letztendlich, ja, irgendwie gehen wir ja auch mit um und wir wissen auch zu unterscheiden. Ne? Ich scroll mich auch durch Instagram und irgendwie bleibt es alles auf der Strecke. Und was bleibt dann übrig? Das sind dann doch irgendwie immer nur eine kleine Auswahl an Sachen, ne, die sich so niederschlägt. Aber ich denke eben so, dass das visuelle Umgehen mit dieser Bilderflut oder dieser Überforderung, das ist schon so auch ein Lernprozess, ne, der da so einhergeht. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal so ein Overkill gibt, das kann ich nicht beurteilen, aber so die Erfahrung zeigt mir eigentlich so, oder wie man das so beobachten kann, dass es eigentlich immer so noch einen obendrauf gibt. Ne? Aber es sind ja nie weniger Bilder geworden im Laufe der Menschheitsgeschichte. Es sind immer mehr Bilder und mehr Anregungen und mehr Informationen geworden. Und gleichzeitig hat man eben aber auch gelernt, mit diesem Meer auch umzugehen und das auszusieben und auszufiltern.
Also ein ganz normaler evolutionärer Prozess sozusagen.
Es ist dann immer auch so, was kommt, wer benutzt ein Medium und wie lernen wir daraus? Ne? Also für mich war das Letzte, wo jemand das Medium für sich völlig instrumentalisiert hat, wie manchmal die Nazis, die Fotografie und das Kino, war halt Donald Trump mit Twitter. Ne? Also ich fand es einfach sensationell, wie der es geschafft hat, dieses Medium für sich einzusetzen. Der hat ja keine Pressekonferenz mehr gemacht, der hat ja keine Statements, keine Regierungserklärung. Das waren einfach nur so drei Twitter-Sätze. Und da hat er 4 Jahre Weltgeschichte mitgemacht. Ne? Das ist sensationell. Das ist für mich eine Evolution. Und die Leute wissen damit umzugehen. Und auf einmal twittern alle, ne? Heiko Maas und so, ne, die reagieren ja auch da drauf. Ne? Und so dieses traditionelle Leitartikel, dass man da irgendwie 4 Seiten Text liest, um so einer Auseinandersetzung zu folgen, das findet ja gar nicht statt. am Anfang weiß man nie, damit umzugehen. Und dann findet doch schon irgendwie auch eine Erfahrung statt. Und dann verschwindet es vielleicht auch wieder.
Ja, das ist interessant, ne? Dass das immer irgendwie vielleicht auch so ein Prozess ist und immer einer neuen Veränderung unterlegen ist und sich das ja auch alles immer wieder verändert und im Fluss ist.
Ich habe ja gesagt, also man lernt damit umzugehen, man lernt diese Veränderung, aber wir sind ja jetzt auch wieder in einem Prozess, wo man erst im Nachhinein sagen kann, was sich da verändert hat überhaupt. Was bleibt da übrig? Viele drängen ja wieder zurück in die analoge Fotografie. Ich habe es ja an mir selber gemerkt, dass ich über 2 Jahre, da habe ich Mittelformat schwarz-weiß analog fotografiert, ganz einfach, weil ich das aus diesem Workflow raushalten wollte. Ich wollte eigentlich wieder was Eigenes machen. Ich wollte es trennen. Ich habe ja eher das Gefühl, dass so diese Berufe zusammenfließen. Also ob man jetzt fotografiert, ob man sich mit Freunden unterhält, ob man Musik hört, Fernsehen guckt, das macht man alles vom Rechner. Seine ganze Partnerschaft, seine Bankgeschäfte. Ich kann den ganzen Tag vom Rechner sitzen und habe alle Nase lang was zu tun. Und früher war es halt so, da waren die verschiedenen Tätigkeiten getrennt. Da habe ich fotografiert, da war ich in der Dunkelkammer, dann habe ich irgendwas am Bild zurechtgeschnitten, eingerahmt, aufgehängt. Das findet ja oft gar nicht, brauchen wir ja gar nicht mehr machen. Und gleichzeitig bin ich zur Bank gegangen und bin ich irgendwo hingegangen, habe mir was zu essen geholt oder bin irgendwo hin, habe mir ein Buch gekauft. Das kann ich alles an einem Arbeitsplatz machen. Und ich wollte es halt mal wieder trennen. Und letztendlich fließt es aber wieder zusammen, weil dieser schönen analogen Fotos, die ich dann hatte, die wollten dann auch in die Öffentlichkeit. Und die Galeristen wollen natürlich Dateien haben und keine Abzüge, die sie dann selber einscannen müssen. Also es läuft ja doch wieder alles dahin. Ne?
Ja, und am 3. März 2021 in Episode 40 hatte ich jemanden zu Gast, den ich sehr schätze, als innovativen Museumsgründer vom Fotomuseum in Winterthur. Hören wir mal rein in das Gespräch mit Urs Stahel.
Aber diese 2005er Jahre, von denen Sie vorhin gesprochen haben, dieser Wechsel, da war ja auch der Wechsel in die Digitalisierung. Da gibt es doch sicherlich einen Zusammenhang, denke ich mal, oder?
Da gibt's viele Zusammenhänge. Meistens gibt's nicht einen Zusammenhang, sondern viele Zusammenhänge. Vielleicht kann ich eine Linie sagen. Wenn man sich vorstellt, wie man im 19. Jahrhundert fotografiert hat, man musste die Kamera selber mit Holz bauen, diese Holzkisten, dann das Stativ, der Tripod, da musste man sich die Filmmaterialien selber herstellen. Man hatte quasi sein eigenes Chemielabor zu Hause, um die Bildmaterialien überhaupt herzustellen und dann die Bilder zu entwickeln, da waren sie auf Glasscheiben. Und dann die ersten Rollfilme oder die Kleinbildkamera, mit der man plötzlich quasi mit einer Hand fotografieren kann oder jedenfalls mit 2 Händen durch die Straßen gehen kann und knipsen kann. Man muss noch alles selber einstellen, aber das ist so viel einfacher. Und hinten dran gibt es eine Industrie, die Bilder entwickelt, die Filme entwickelt und die Bilder entwickelt. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts reden wir, gibt es diesen Begriff Point-and-Shoot-Kameras. Ich erinnere mich stark, dass ich das Gefühl hatte, das sind vor allem die Japaner, die mit diesen Point-and-Shoot-Kameras herumgehen, diesen kleinen Sichtkameras, die so leicht sind, dass ich sie quasi halten und gleichzeitig abdrücken kann mit einer Hand. Das heißt, wir sehen eine Entwicklung in zu einer immer leichter handhabbaren Kamera. Und da kommt der Wechsel ins Digitale und über das Telefon, also über das Telefon, diese Mischung von Telefon und Fotoapparat zu einem Kleincomputer, der das Fotografieren endlos einfach macht, von der Handhabung her. Ich könnte ständig, währenddem wir hier miteinander reden, könnte ich auch Sie und mich ständig fotografieren. Und da könnte man daraus vielleicht eine Ausstellung planen für 2013, wenn man will, oder auch nur das Ganze irgendwo in ein Archiv schieben, in ein privates Archiv, wo man ab und zu mal ein Bild irgendwo auf Instagram oder Facebook postet. Gekoppelt mit der Möglichkeit, es über Social Media auf der ganzen Welt zu verbreiten, hat eine Explosion der Bilder stattgefunden. Und das führt dazu, dass die heutigen jungen Generationen in einer komplett anderen Weise mit Bildern umgehen und Bilder für sie zu einem ganz, ganz wichtigen Kommunikationsmittel gekommen ist. So, das ist so ein Weg der Beziehungen. Der andere ist dieses Thema der analogen und der digitalen Fotografie. es gibt etwas, was mich im Rückblick total, was ich total spannend finde. Das ist ja meine Lebensgeschichte. Ich bin in dieser Zeit, habe ich agiert so und das Museum dann begründet. Und ich erinnere mich in den 90er Jahren, sagen wir 1995, dass alle darüber geredet haben, nein, ich bleibe beim Analogen, die Qualität des Digitalen ist viel zu schlecht. Diese Tiefe, die die analoge Fotografie hat, die kriegt man überhaupt nicht hin. Es gab einen Andy Grundberg, der amerikanische Fotokritiker von der Westküste, der 1988 einen Text schrieb, wo er die digitale Fotografie, diese junge digitale Fotografie verglichen hat mit Polaroid und gesagt hat, das wird immer ein Hobby bleiben. Es wird nie die analoge Fotografie angreifen können, dass die sich auflöst und verschwindet. Bei all dieser Diskussion ging es auch immer darum, dass die Qualität des Printens analog so viel reicher und besser ist als die Qualität des Digitalprintens. Aber niemand, den ich kenne oder gelesen habe, hat vorausgesehen, dass man gar nie mehr printen wird. 99,9% der Fotos, die heute gemacht werden, bleiben Daten. Die werden nicht ausgeprintet. Das heißt, die ganze Diskussion aus der Sicht der Vergangenheit lief in eine falsche Richtung. Natürlich printet man immer noch aus. Nämlich, wenn man Kunst macht und eine Ausstellung macht und Bilder an die Wand hängt und rahmt, da printet man. Und da ist tatsächlich die Qualität des Printens eine Frage. Aber das ist ein Promille der fotografischen Produktion in dieser Welt. Der ganze Rest sind Datensammlungen.
Apropos Sammlung, wie ist das dann, wenn man dann Fotografie sammelt? Also die Sicht der Sammler.
Ein Sammler will keine Datensammlung kaufen. Ein Sammler will ein Objekt kaufen.
Ja, und eine Woche später, in Episode 41 am 10. März 2021, ging es dann mit Joachim Brohm weiter, der, wie ich an der Folkwang-Schule, nur circa 20 Jahre vorher, studiert hat und lange Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig war. Hören wir mal rein. Was bedeutet Ihnen Fotografie?
Naja, ich betrachte so Fotografie als mein Medium. Also das ist vielleicht wie wenn man schreibt oder malt oder filmt. Ja, also das ist das Medium, in dem man sich bewegt und was man für sich selbst auch definieren muss. Ich denke, natürlich wächst die Bedeutung der Fotografie permanent in den letzten Jahren. Und ich würde ja auch so weit gehen zu sagen, dass sie inzwischen nicht nur eine Medientechnik ist, sondern dass sie zu einer Kulturtechnik geworden ist, die sich auf verschiedensten Plattformen und Geräten und mit verschiedensten Inhalten zeigt. Und die uns einfach hilft, uns zu orientieren und an bestimmten Dingen zu partizipieren. Also sie ist ein Kommunikationsmittel. Und das ist eine ganz große Sache. Also die Fotografie ist sehr vielfältig geworden. Sie ist immer größer geworden. Und sie wird wahrscheinlich auch immer noch mehr wachsen, auch über unsere jetzige Zeit hinaus. Davon bin ich relativ überzeugt.
Ja, davon bin ich auch überzeugt, dass das noch weitergehen wird und die Bedeutung auch noch weiter steigt. Stichwort Instagram jetzt mal. Ihr Instagram-Auftritt, sehr interessant, dem folge ich auch sehr gerne. Da posten Sie regelmäßig ein Dia. Und zwar komplett mit Rahmen ist das Bild zu sehen, in diesem quadratischen Format. Sind das Bilder aus dem Archiv? Sind die extra dafür gemacht oder wo kommen die her?
Nee, die sind aus dem Archiv. Ich bin ja mittlerweile in der Lage, ein großes Archiv zu haben. Wenn man also ein paar Jahrzehnte lang fotografiert hat, dann gibt es auch sehr viel, was noch nie gezeigt wurde. Und es gibt auch relativ viel, mit dem man sich selber auch noch gar nicht mehr so viel beschäftigt hat. Und ich bin halt gerade dabei, auch mein Archiv ein bisschen zu sichten. Und ich habe dieses Konvolut von Diapositiven gefunden, die tatsächlich aus der Zeit zwischen 1995 und 2000 stammen. Und zwar aus der Situation, als ich immer zwischen Essen und Leipzig hin und her gefahren bin, als ich gependelt bin, als ich teilweise auch noch im Ausland unterwegs war. Und in der Zeit hatte ich eigentlich überhaupt keine Zeit mehr, ins Labor zu gehen. Und da habe ich gedacht, Ich muss aber während der Zeit auch fotografieren. Ich wollte das auch. Und dann habe ich mich entschieden, alles auf Diafilm zu fotografieren und den einfach entwickeln zu lassen und mir gerahmt zurückschicken zu lassen. Und so habe ich jetzt ein Konvolut von mehreren hundert oder vielleicht sogar auch über 1000 Diapositiven, die ich auch noch nie für eine künstlerische Arbeit im weiteren Sinne verwendet habe. Ja, mit einer Ausnahme. Ein Teil davon ist mal im Kunstverein Düsseldorf gezeigt worden im Jahr 1996, glaube ich, oder 97. Da gab es mal eine Ausstellung Joachim Brumm und Volker Heinze. Und da gibt es auch eine kleine Publikation dazu. Das war aber, glaube ich, das einzige Mal, wo ich diese Arbeiten oder einen Teil dieser Arbeiten zeigen konnte. Und insofern sitze ich jetzt auf diesem großen Archiv von Diapositiven und dachte, ja, sieht ja ganz schön aus, aber was damit machen? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich stelle das jetzt auf Instagram und schau mal, wie lange ich da durchhalte damit sozusagen. Also ich poste zweimal die Woche ein Dia und führe mir somit auch mein eigenes Bildarchiv vor Augen und lasse halt auch andere daran partizipieren.
Ja, da stellt sich natürlich für mich sofort die Frage nach der Auswahl. Wie kommen Sie zu der Auswahl?
Die Frage nach der Auswahl, ja. Die Frage nach der Auswahl ist ganz spontan. Also ich habe hier so Magazine, wo jeweils 20 Dias drin sind, einen ganzen Stapel. Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Post mache, dann schaue ich mir den ein bisschen durch und entscheide mich für ein Bild, was sozusagen in irgendeiner Weise zu denen passt, die ich vorher gepostet habe. Und also das funktioniert ganz spontan.
Da stellt sich natürlich sofort die Frage, ich glaube, die stellt sich jeder, der mit Bildern arbeitet. Wann ist ein Bild ein gutes Bild? Wann zeigen Sie es?
Naja, ich finde erstmal Bilder interessant, die sich mir nicht sofort erschließen. Also ich finde Bilder interessant, die mir eine Frage stellen, eher als dass sie irgendwas beantworten. Ich finde Bilder total langweilig, bei denen man gleich sieht, das ist eine tolle Sache, die toll fotografiert ist. Ja, finde ich super und das war's dann. Also solche Art von Bildern interessieren mich nicht, sondern mich interessieren schon Bilder, die so ein bisschen auf ihre Art und Weise sperrig sind, die etwas zeigen, was ich so noch nicht gesehen habe, was vielleicht auch in der Art noch nicht fotografiert wurde. Aber ich glaube auch, dass es total wichtig ist, auf den Kontext zu schauen. Das heißt, es kann ja eigentlich jeder heute ein gutes Bild machen, mehr oder weniger. Ja, also gut im Sinne von, es ist alles scharf und ich kann erkennen irgendwie, was gemeint ist. Aber darum geht es ja gar nicht mehr, sondern es geht ja darum, mit Fotografie was auszusagen. Und besonders in der Kunst geht es darum, mit der Fotografie sich auch eine Position zu erarbeiten. Und dazu gehört halt der Begriff des Werks. Ja? Also ich denke, dass man muss ein fotografisches Werk entwickeln, was bestimmte Parameter hat. Und das ist das, worum es geht. Und dazu gehört mehr als nur ein paar gute Bilder zu haben oder Bilder, die man selber gut findet. Und es gibt immer wieder neue Kontexte, die hier verhandelt werden müssen. Und letztlich geht es natürlich um die Künstlerin oder den Künstler selbst. Das heißt, wie verortet sich die Person und wie ist sie in der Lage, ihr Werk zu vermitteln oder überhaupt sichtbar werden zu lassen.
Und in Episode 42, die am 15. März 2021 online ging, auch hier sehen wir wieder, wie schnell die Episoden hintereinander kamen, ging es dann weiter mit Samuel Solazzo und Rosa-Lisa Rosenberg, die damals noch studiert haben an der Folkwang-Schule. Hören wir da mal rein. Ja, lassen wir das mal so stehen mit dem Fass. Ich mache ja gerne Fässer auf, aber vielleicht führt das heute auch so ein bisschen zu weit. Aber jetzt muss ich mal die Frage stellen, weil ihr seid so ziemlich die Jüngsten, die ich hier im Moment vors Mikrofon bekommen habe. Und da möchte ich einfach die Frage mal stellen, wie kommt das für euch rüber, dieser Titel des Podcastes Fotografie Neudenken?
Also ich finde das so als Statement auf jeden Fall sehr gut. Und ich meine, du hast ja auch sehr diverse Leute bis jetzt eingeladen, also aus sehr vielen verschiedenen Bereichen. Und ja, also ich finde das eine relevante Frage, die man irgendwie heutzutage sich mal stellen muss, so, weil einfach ja, weiß nicht, weil die Grenzen halt sehr verwässern. Was ich jetzt persönlich gar nicht schlimm finde, aber das ist halt schon interessant, einfach mal abzustecken, was wird noch dazu gezählt oder nicht mehr dazu gezählt. Und ich meine, man kommt ja fast gar nicht mehr hinterher, was es für Neuerungen gibt, was die Medien betrifft und sowas. Also ja, irgendwie mit computergenerierten Sachen und AI und was weiß ich. Und das ist halt dann immer die Frage, möchte man, dass das noch irgendwie mit reinzählt in Fotografie und man, ja, dass man halt so dass man Fotografie als solches nochmal neu verhandelt einfach. Und das, ja, Fotografie ist einfach, ist halt ein Medium und jedes Mal, wenn neue Medien irgendwie erfunden werden oder dazukommen, dann muss man eben auch das wieder neu verhandeln, was es denn wirklich tatsächlich ist. Und ich glaube, es ist schon sehr lange weit davon weg von diesem klassischen Verständnis, was Fotografie ist. Aber ja, also man kommt fast gar nicht so schnell genug hinterher, habe ich häufig den Eindruck. So, aber ich finde das sehr, ja, sehr wichtig und relevant auf jeden Fall, das Ganze.
Genau, also Samuel hat das gerade eigentlich schon ganz schön gesagt, so wie hat sich die Fotografie weiterentwickelt. Und deswegen finde ich, also wenn man die Technik also sich anguckt oder wenn man auch sich so die Zugänglichkeit, das finde ich ist auch voll das Thema, jeder kann jetzt fotografieren. Das war vor 100 Jahren, als so die ersten Kleinbildkameras rausgekommen sind, war das nicht möglich so. Und das verändert das Medium, ja. Wenn jeder den Zugang dazu hat, auch gute Fotos zu machen und qualitativ hochwertige Fotos, also jetzt auch von der Technik gesprochen und ja, dass jeder sich damit auch auseinandersetzen kann, wie man ein Foto gestaltet, und das verändert das ja total. Also, und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt negativ. Also es ist ja irgendwie auch gut, dass viele Leute einen Zugang dazu haben und da etwas erschaffen können. So, ne? Alleine durch Smartphones.
Ja. Ich glaube, das hat auch viel mit so Generationen zu tun. Also weil wir auch einfach eine Generation sind, also wir beide sind jetzt auch noch unter 30. Ich weiß nicht, ob wir schon als Digital Native gelten, aber wir sind ja irgendwie mit ganz anderen Medien herangewachsen wie eine Generation noch vor uns. Und für uns sind viele Sachen einfach selbstverständlich, die vielleicht davor noch in Frage gestellt wurden. Und die nehmen wir auch als selbstverständlich hin, hantieren auch damit und benutzen diese und hinterfragen die gar nicht mehr so sehr. Und also genau, also ich glaube, vielleicht viele Fragestellungen, die immer noch verhandelt werden, die stellen wir uns nicht unbedingt.
Aber was ich zum Beispiel da entgegnen will, ist, dass aber unser Umgang mit sozialen Medien zum Beispiel, was ja auch viel mit Fotografie zu tun hat, glaube ich, also bei uns vielleicht ist er noch relativ kritisch, aber ich glaube, die jüngeren Generationen, für die das so normal ist, ist das unkritischer. Ich habe das Gefühl, dass so viele Sachen dadurch, dass man damit aufwächst, selbstverständlich werden. Also sich im Internet zu präsentieren und sowas. Und dass man da vielleicht jetzt, weil es halt so ein neues Medium ist, und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren nicht verschwinden, dass man da vielleicht Leute nicht erziehen müsste, aber vielleicht unterrichten müsste in die Richtung.
Ja, die Sensibilisierung, die du gerade ansprichst, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist die Frage, findet denn das Smartphone statt in eurem Studiengang, auch in der Ausstellung vielleicht?
Schon, ja. Also zum Beispiel eine Kommilitonin von uns, Elena Kruglova, die hat auch die Arbeit von ihr, die sie jetzt auch im UG, bei der Stopover-Ausstellung zu sehen ist, ich glaube, vorzugsweise tatsächlich mit dem Smartphone aufgenommen. Und ja, ich sag mal, das ist jetzt ein praktisches Beispiel. Ich muss sagen, so in der Theorie, zumindest in den Kursen, die ich bis jetzt an der Volkung belegt habe, war es jetzt eher weniger Thema. Aber ich sag mal, so praktisch fließt das auf jeden Fall teilweise schon mit ein. Auf jeden Fall. Aber das ist eben auch sehr subjektiv. Also jeder oder jede sucht sich ja irgendwie so das Tool, mit dem man irgendwie eine Arbeit umsetzen möchte. Und deswegen, ja, also ich finde das aber gerade spannend. Also dieses Spannungsfeld zwischen vielleicht einer Person, die noch analog, großformatig, schwarz-weiß mit Planfilm arbeitet, und dann auf der anderen Seite jemand oder eine Person, die mit mit ihrem Smartphone irgendwie eine Arbeit oder Bilder produziert. Und gerade dieses Spannungsfeld finde ich eigentlich ziemlich interessant.
Ja, und am 20. März 2021 hatte ich in Episode 43 Peter Truschner zu Gast, den wir dann 2023 in die Jury vom Deutschen Fotobuchpreis beriefen und der unter anderem für den Perlentaucher immer wieder aufsehenerregende Rezensionen schreibt. Hören wir da mal rein.
Ja, klingt so ein bisschen, als würde sich das jetzt wiederholen und es wäre jetzt genau die richtige Zeit für eine Avantgarde.
Ja, klar. Klar, es kommt es immer so, es gibt immer diese Umbruchphasen. Es war so, sagen wir, im 19. Jahrhundert die Metternich-Zeit, ja, der Wiener Kongress, wo sich alles verfestigt hat. Alle hatten die Hosen voll, dass sich irgendwas ändert. Und dann 20, 30 Jahre später sind die neuen Künstler und das neue Bürgertum und so weiter auf den Plan getreten und haben gesagt, so geht es nicht mehr weiter. Es muss sich am Ganzen etwas ändern. Natürlich sickert das dann wieder ein und 30, 40 Jahre später hast du wieder dieselben Verhältnisse. Das ist eben so. Aber wir sind im Augenblick in so einer Zeit. Also ich sehe ganz stark, dass die Kultur nicht nur in Deutschland sehr stark wieder akademisiert wird, dass sehr stark wieder alles über sehr genormte Hochschulbetriebe läuft, dass sehr stark alles wieder über feste Gebäude und über fest verbeamtete Leute läuft. Also so wie klassisch. Das führt dann zum Salon de Paris oder von mir aus zur Paris-Foto, ja, wo dann die Etablierten mehr oder weniger unter sich sind und ihre Insidergeschäfte machen, ja, und der Rest steht draußen. Und das ist ein Moment, in dem man das erkennen kann. Und in dem man vielleicht auch mit der Loyalität diesem Milieu gegenüber vielleicht dann auch mal bricht. Weil jede Avantgarde muss mit diesem gesetzten akademischen Milieu, mit seinen Normen und Wertvorstellungen bis zu einer bestimmten Weise auch brechen. Anders geht's nicht.
Ah, das sind natürlich irgendwie so düstere Szenarien. Wie kommen wir denn da raus aus diesem Dilemma?
Indem man sich nicht in Safe Spaces und zurückzieht, indem man sich hier stellt und seine Konsequenzen zieht. Indem man einfach mehr oder weniger sein Ding macht, indem man sich quasi vom Etablierten abwendet und in eigenen kleinen Netzwerken, wie das in anderen Ländern auf der Welt, wo es nicht so viele öffentliche Förderungen und wo es nicht so ein Kunstbeamtentum gibt, völlig normal ist. Völlig normal. Sie müssen sich vorstellen, jeder 20. Erbe, jede 20. Erbin in Deutschland, das stand vor nicht allzu langer Zeit in der FAZ, bekommt heute 300.000 Euro. Haben aber schon teilweise eine eigene Immobilie und so weiter, von den Eltern vorfinanziert, etc., wie in meinem Kreis. Also finanziell sind wir nicht gerade in der ärmsten Region der Welt. Ja, wir sind eigentlich eher in einer Generation der Erben, mehr oder weniger gerade. Ja, das heißt, das ist nicht das Problem. Problem ist, aus dem unglaublich kleinteilig und unglaublich anstrengend gewordenen modernen Arbeits- und Lebensalltag, wo oft mehr oder weniger beide Partner auch noch berufstätig sind, ganz tätig, und dann noch die Kinder und all das, was kommt, da wirklich die Energie und die Zeit und auch die Kraft zu entwickeln. Ja? Sowas wie so eigene kleine Netzwerke wieder, wie wir das in den 80er Jahren gemacht haben. Ja, die Kulturzentren sind ja quasi aus dem Nichts herausgeschossen. Und am Anfang war die etablierte Politik zu 100% dagegen. Siehe Bild-Zeitung. Man war dann ein Chaot oder was weiß ich, ein Kommunist, ja, oder eine, was weiß ich, oder irgendwelche, keine, ja, oder Emanze noch als Schimpfwort auch, ne, für ein Frauenkulturzentrum nicht zu vergessen. Ne? Das war damals alltäglich, ja. Der Kampfgeist muss wieder durchkommen und die Leute müssen sich ein bisschen freistrampeln und die Jugendlichen müssen einfach zu mehr Eigeninitiative angehalten werden und ihr Ding machen, auch wenn es dann vielleicht mehr oder weniger anfangs nicht so glamourös aussieht, wenn es vielleicht mit kleineren Summen und mit kleineren Dingen einhergeht. Es gibt Leute, die wollen maximalen Safe Space und die wollen maximal in den Strukturen zu Hause sein und am besten eine feste Bezahlung und gleichzeitig wollen sie die Wildheit und die Freiheit der Kunst leben. Das funktioniert nur ganz selten. Das funktioniert ganz selten nur, wirklich, ich schwör's Ihnen. Ja, also die Kunst ist eine harte Mutter, deswegen rennen auch so viele vor ihr davon. Sie verlangt sehr viel von einem. Meistens ist es eher mit einem Opfer verbunden als mit einer Belohnung.
Ja, und schließlich in Episode 44 und damit endet heute der dritte Teil der Rückschau der zweiten Staffel, hatte ich Nadine Dinter am 26. März 2021 zu Gast. Hören wir da mal rein.
Ja, mein Podcast heißt ja jetzt Fotografie neu denken. Und wo findet für dich das statt, dieses Neudenken? Und wie siehst du diesen Begriff oder diese Worte miteinander?
Also Fotografie neu denken finde ich spannend, weil Denken ist ja eigentlich die Vorstufe zur Fotografie. Also für mich jedenfalls die Idee zu entwickeln und das Konzept zu erstellen. Und dann geht man ja eigentlich los mit der Kamera und erstellt das Foto. Und insofern finde ich das auf jeden Fall spannend, weil es die Fragestellung öffnet. Insofern, dass man zum einen sagen kann, denken, das heißt also auch diskutieren, also den Diskurs eröffnen über die Inspiration, über die Beweggründe, warum machen wir überhaupt Fotos und was wollen wir damit bezwecken. Und zum anderen natürlich auch die Art der Präsentation, also sprich, wie ich vorhin schon sagte, muss ein Foto jetzt immer klassisch gerahmt sein oder denkt man outside the box oder outside the frame vielmehr und stellt das irgendwie ganz anders dar. Also für mich ist Fotografie denken, würde auch irgendwie bedeuten, mal die Perspektive zu wechseln oder mal darüber zu schreiben oder einen Diskurs zu führen oder auch zu überlegen, kann man eine Fotografie als Projektion, als Film oder als Diashow präsentieren und das Foto, was ja sonst eindimensional ist, eben ob der Beschaffenheit auch schon, einfach in eine gewisse Dreidimensionalität heben. Oder Raf Simons hat ja zum Beispiel auch Vorlagen aus der Kunst genommen und die auf seine Haute Couture gedruckt. Oder kann man, wie Warhol gesagt hat, ach, sehr schade, wenn es irgendwie nur eins gibt, das eben vervielfältigen, ja, kann man natürlich, Fotografie, klar, geht mit dem Negativ oder der digitalen File. Aber was ist denn, wenn man positiv in negativ zum Beispiel umwechselt? Also sprich, eine Vervielfältigung oder eine Verfremdung oder ähnliches. Also ich glaube einfach, dass wenn man den klassischen Ansatz nimmt, und dann sagt, was wollen wir jetzt eigentlich von der Fotografie? Was macht die mit uns? Und geht die jetzt an uns vorbei? Oder haben wir da irgendwie einen Auftrag oder eine Mission? Oder wollen wir Fotografie vermitteln? Und je nachdem, denke ich, ist das dann ein ganz breites Feld, was man damit machen kann. Eben gemeinsam denken oder alleine denken und dann gemeinsam darüber sprechen zum Beispiel.
Ja, schönes Schlusswort. Und das war's für heute mit dem dritten Teil des Rückblickes der zweiten Staffel aus dem Jahr 2021 mit den Episoden 38 bis 44. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Episode Nummer 45. Freut euch mit mir darauf, denn es ist immer wieder interessant, in die Gespräche von vor 3-4 Jahren reinzuhören. Denn viele Gedanken sind damals schon diskutiert worden, die wir genauso heute wieder und weiter diskutieren sollten. Alle Episoden sind nach wie vor online, überall, wo es Podcasts gibt. Ich danke euch fürs Zuhören, Mitdenken und Dabeisein. Die fotografischen Bilder und ihr seid nämlich der Grund, warum ich diesen Podcast weitermache. Und danke auch an dieser Stelle noch einmal allen ganz herzlich, die am Deutschen Fotobuchpreis teilnehmen und Bücher einreichen für das Kulturgut Fotobuch. Großartig, muss ich sagen, denn vom 15. bis zum 19. Oktober 2025 sind wir wieder mit den nominierten Büchern auf der Buchmesse in Frankfurt. Und nochmal Save the Date. Am 22. November 2025 wird in Regensburg in der Städtischen Galerie im leeren Beutel die Deutsche Fotobuchpreisverleihung stattfinden. Als Abschluss des Symposiums vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder. Ja, wer sich über das Internationale Festival Fotografischer Bilder informieren möchte, was dieses Jahr vom 20. bis zum 23. November in Regensburg stattfindet, der schaut einfach mal vorbei unter www.festival-fotografischer-bilder.de und tragt euch am besten in den Newsletter ein. Ja, das war's von mir heute. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast.